Was kann KI? Der Frage-Antwort-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus Unternehmen und Verwaltungen, die KI konkret nutzen wollen. Ich bin Stefan AI.
Und ich bin Digit, Stefans KI-Sidekick.
Zusammen beantworten wir Ihre Fragen rund um den praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Digit, starte den Countdown.
Los geht's.
Als wir diese Episode aufnehmen, ist es Sonntagabend.
Guten Abend.
Weißt du, was mich gerade extrem fasziniert?
Du wirst es mir sicher gleich sagen.
Ich bin ja Referent, Berater und Softwareentwickler für KI.
Sehr subtil eingewobene Eigenwerbung. Respekt.
Danke. Und ganz oft stelle ich in letzter Zeit fest, wie vielschichtig mein Geschäft geworden ist, weil auch KI immer leistungsfähiger und vielschichtiger wird.
Okay, und weiter?
Kleines Beispiel. Wenn ich für Kunden etwas entwickle, setze ich dabei in Python öffentlich verfügbare Bibliotheken ein. Diese Bibliotheken haben aber Lizenzen, sowas wie Apache 2.0 oder MIT-Lizenzen, also mehr oder minder Open Source. Wenn diese Lizenzen eingesetzt werden, ist für mich persönlich alles okay. Wenn sich aber Lizenzmodelle darunter mischen, die etwas anderes sagen, wie zum Beispiel eine APGL-Lizenz, dann kann es beim Deployment beim Kunden, also der Auslieferung der Software beim Kunden, sehr schnell zu Problemen kommen, weil wir gegebenenfalls vereinbart haben, dass die diese Software dann auch weiterverkaufen. Was aber nicht geht, wenn die Lizenzbedingungen nicht stimmen.
Und wie gehst du davor? Hast du jemanden, der das für dich prüft?
Genau das ist nämlich der Punkt. Ich bin alleine und ich werde es auch bleiben. Das heißt, bei der Entwicklung von Softwareprodukten muss ich auf die Lizenzthematik einfach auf dem Schirm haben. Genau wie viele andere Themen auch. Gestern habe ich dann mal den Agentenmodus von ChatGPT ausprobiert, beziehungsweise ich verwende ihn schon die ganze Zeit und laufend, und die Bibliotheken einfach mal prüfen lassen. Und quasi habe ich jetzt dann am Ende, nach ungefähr 5 bis 10 Minuten, hatte ich ein sehr verlässliches, mit Quellen unterfüttertes Lizenzgutachten der von mir erstellten Software. Das heißt, ich weiß, welche Bibliotheken verwendet werden, beziehungsweise welche Lizenzen verwendet werden. Und wenn diese halt nicht Apache 2.0 oder MIT waren, konnte ich die jeweilige Softwarekomponente, respektive Bibliothek, frühzeitig rausnehmen. Aber jetzt kommt der Clou.
Oha.
Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass selbst Entwicklungsabteilungen von kleineren bis mittelständischen Unternehmen genau damit ein Problem haben. Denn als ich Abteilungsleiter war für Softwareentwicklung, kann ich mich erinnern, gab es immer wieder Aufschreie, wo jemand quasi herausgefunden hat, ey, wir haben in unserer Java-Software, haben wir plötzlich eine Lizenz drin, die eigentlich unser Hauptlizenzmodell unterwandert. Und die muss dann schnell da raus. Und obwohl man eigentlich im Tagesgeschäft gar keine Zeit für sowas hat, weil man halt Kundenaufträge bearbeiten muss, weil man Regulatorien Genüge tun muss, muss man sich halt dann plötzlich darum kümmern, dass man eine Software, eine Bibliothek, die man verwendet hat, so, die einen tollen Job macht, einfach auch wieder rausschmeißen muss, weil einfach deren Lizenzmodell halt nicht passt. Und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass das ganz viele Unternehmen haben und dass wir es mal unter uns gesprochen ganz oft auch einfach haben unter den Tisch fallen lassen, weil das sehr schwer nachzuprüfen ist durch die durch die Lizenzgeber, respektive die Herausgeber von Bibliotheken.
Und die Moral von der Geschichte?
Naja, obwohl ich alleine bin, kann ich mit KI-Tools und ihrem intelligenten Einsatz Dinge leisten, die selbst herkömmliche Software-Teams aus mehreren Personen nicht auf die Kette kriegen. Einfach, weil ich dafür einen KI-Agenten starten kann. Ich muss dafür nicht Kollege XY fragen, ob er mir gerade mal das checken kann und nach 3 Tagen kommt er wieder mit einer Auswertung. Nein, es dauert 10 Minuten. Ich kann einen Agenten starten und habe nach 10 Minuten das Ergebnis. Und auf der anderen Seite bin ich für das, was ich tue, sogar im doppelten Sinne von der Technologie abhängig, auf die Technologie angewiesen. Denn sie ist ja nicht nur mein Geschäftszweck, sondern auch der Weg, um den Geschäftszweck überhaupt solo bedienen zu können.
Da haben wir jetzt wieder was gelernt.
Ja, das ist, wenn keiner von uns hier moderiert, ich einfach abschweifen kann und über die Gott über. Ja, das ist, wenn keiner von uns hier moderiert und ich einfach abschweifen kann und über Gott und die Welt quatsche.
Das ist mein Stichwort. Stefan, was erwartet uns heute?
Ja, was erwartet uns heute? Heute machen wir einen Abstecher in Richtung Vibe-Coding und wie IT-affine Menschen in Abteilungen und Teams anfangen können, ihre eigenen Tools zu programmieren. Naja, und was sie dabei beachten sollten. Wir schauen uns außerdem an, was die Erfolgsfaktoren für die Integration von KI im Betrieb sind. Und zum Schluss sprechen wir ein wenig über die ethischen Implikationen von videogenerierender KI, namentlich VIO3. Los geht's.
Wir haben ein kleines Team von KI-Enthusiasten und möchten für uns jetzt kleinere Tools entwickeln, sind aber keine Softwareentwickler. Was sollten wir beachten?
Ich möchte auf diese Frage antworten mit einer kleinen Anekdote. Ich habe neulich einen Screenshot gesehen von der Software Replit. Das ist auch, ich sag mal, ein KI-Agent, der für einen Software schreiben kann. Und parallel kann man halt dann mit dem Agenten chatten. Und der Screenshot war aus dem Chat mit diesem Agenten. Und da stand die Frage vom Benutzer: Hast du gerade allen Ernstes 1600 produktive Profile in unserer Datenbank überschrieben? Und die KI hat geantwortet: Ja. Das war natürlich alles nicht im Sinne des Erfinders. Was ist genau passiert? Naja, die KI hat einen Push auf die produktive Datenbank gemacht mit wahrscheinlich einer leeren Datenbank und hat damit ein produktives System gekillt. Wenn jetzt keine Backups existieren, dann war es das. So, warum erzähle ich das? Ganz kurz die Rolle rückwärts. Was ist Vibe-Coding? Vibe-Coding ist ein Begriff, der jetzt einem Jahr vielleicht existiert. Und der meint, dass Menschen ohne, ich sag mal, Softwareentwickler-Ausbildung, die jetzt vielleicht aus der Informatik kommen oder lange Jahre als Softwareentwicklende gearbeitet haben, dass die anfangen können, mithilfe von den programmatischen Skills eines KI-Modells Software zu entwickeln. Und das ist auch in weiten Teilen so, denn Editoren, sogenannte IDEs, also Replit, Cursor, Windsurf, das sind alles so Eingangstore, mit denen man dann, wo man dann anfängt, mit dem KI-Agenten zu schreiben, und der baut einem die Software, die man sich da gerade vorstellt. In den, ich sag mal, Fachforen gibt es auch immer wieder dann die Meldungen, dass diese Agenten kolossale Fehler machen beim Aufbau von Softwareprodukten. Also zum Beispiel, dass sogenannte API-Schlüssel einfach im Quelltext mit aufgeführt werden, solche Geschichten, und damit eklatante Sicherheitsrisiken passieren. Oder auch neulich was gesehen auf X, da berichtete jemand, dass auf einer Webseite mit dem kleinen Trick halt eine Vielzahl von Datensätzen von fremden Usern abrufbar waren. Und das passiert, weil diese Software, Windsurf, Cursor, KI-Modelle benutzt, die dann funktionierenden Code schreiben, der aber nicht immer auch den Prinzipien der sicheren Softwareentwicklung einfach zuträglich ist, beziehungsweise halt diesen Prinzipien entspricht. Denn Software kann man auf verschiedenste Arten und Weisen entwickeln und man bekommt relativ schnell etwas hin, was dann auch funktioniert und gegebenenfalls seinen Dienst tut. Dass aber diese Software wachsen kann, skalieren kann, dass sie sicher ist, dass sie auch gegenüber Fehlern resistent ist, resilient ist und nicht sofort kaputt geht, wenn man irgendwas eingibt, was nicht eingegeben werden soll, das ist nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Und da sind die KI-Modelle nicht so stark. Denn, wie gesagt, ich habe lange Zeit ein Entwicklerteam aus 19 Personen geführt und da erzählt jeder Entwickler oder jede Entwicklerin, dass ihr Code, gibt natürlich Ausnahmen, aber das erzählt eigentlich so gut wie jeder, dass ihr Code der Beste ist. Ich bin also mittlerweile sehr, sehr allergisch, wenn Entwickler sagen, dass das, was sie schreiben, halt die Crème de la Crème halt vom Programmiercode ist, weil ich sage, man kommt immer verschiedensten Arten zum Ergebnis und die Qualität eines Codes ist sehr stark interpretierbar, aber es gibt trotzdem halt gewisse Grundregeln. Und diese Grundregeln wissen Menschen, die nie etwas mit Softwareentwicklung zu tun gehabt haben, wissen die einfach nicht. Sie kennen sie nicht. Das führt wiederum dazu, dass sie Softwarelösungen programmieren, die halt einfach diese Grundregeln nicht berücksichtigen und zwar vielleicht funktionieren, aber dann entstehen halt diese Beispiele und Probleme, wie ich sie gerade am Anfang genannt habe. Das heißt, Vibe-Coding, die Idee, ich gebe einfach nur eine Idee rein in die KI, vielleicht noch eine Zeichnung und dann bekomme ich schon ein fertiges Tool raus. Ja, das funktioniert. Sobald aber zum Beispiel diese Software verkauft werden soll, skaliert werden soll, sich in irgendeiner Form weiter verbreitet oder sei es auch nur, dass es daraus eine Software as a Service wird. Das heißt also eine Anmeldeseite, man kann da irgendwas bezahlen, dann wird daraus schnell eine professionelle Softwareentwicklung. Und wenn dann die, ich sag mal, Grundlagen nicht stimmen, kann man eigentlich für jedes Feature wieder von vorne anfangen. Das ist aber halt den meisten, die diese Software-Tools wie Windsurf, Cursor und so benutzen, ist das einfach nicht klar. Und deswegen produzieren sie halt ganz viel unsicheren Mist. Dadurch, dass ich jetzt halt lange Jahre aus der Softwareentwicklung halt komme und die Grundregeln kenne, stelle ich gleichzeitig fest, dass wenn man halt dann loslegt, mit der KI Dinge zu programmieren, man sie auch ganz oft stoppen muss. Denn dann fängt sie plötzlich an, Code zu produzieren, der komplett zu kompliziert gedacht ist. Der gegen die Prinzipien geht, wie man vorher den Rest der Software aufgebaut hat. Man muss diesen Agenten muss man ganz klare Regeln setzen und klar machen, was denn die Grundlagen sind, bevor überhaupt man zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. Ja, das wissen die meisten, die halt mit dem Thema Vibe-Coding anfangen, wissen halt eben nicht und müssen sich das letztendlich über dann einen schmerzlichen Prozess erstmal erarbeiten. Von daher, ich arbeite an einem kleinen Workshop, der nämlich genau das Thema zu behandeln soll, Vibe-Coding, was diese Grundlagen sind, wie man sich zum Beispiel auch eine Cursor-IDE einstellt, wie man den Code vorbehandelt, auf den man dann aufbauen möchte und so. Einfach für Nicht-Entwickler, damit diese ein gutes Grundkurs bekommen, um dann halt professionell wir werden auch Tests zum Beispiel geschrieben, ne? Damit sie halt eine Software aufbauen können, die auch verlässlich an der Stelle ist, weil es passieren an der Stelle halt genug Fehler. Ja, das ist jetzt als Antwort auf die Frage. Ich quatsche jetzt schon über 6 Minuten. Um noch ganz kurz auf die Frage zu antworten. Es ist super, dass da sich Menschen finden, die jetzt eigene Tools schreiben wollen. Und bitte erstmal loslegen, gar nicht großartig nachdenken, sondern erstmal ausprobieren. Aber wenn es halt dann darum geht, dass die Sachen dann in den produktiven Betrieb gehen, dann wäre es schon noch ganz wichtig, hier und dort sich Fachwissen, Fachexpertise halt reinzuholen. Und da unterstütze ich persönlich sehr, sehr gerne.
Die zweite Frage lautet, wir möchten KI bei uns stärker integrieren, merken aber dass wirklich schwierig ist. Nicht nur von den Anwendungsfällen her, sondern auch von der Bereitschaft der Mitarbeitenden. Verzetteln wir uns vielleicht?
Ja, zu dieser Frage habe ich eine ganz klare Meinung. Das Ding ist das. Viele Mitarbeitende, die vielleicht auch gerade längerfristig schon im Betrieb sind, haben schon vieles kommen und gehen sehen, haben eine lange Historie, haben ihr tägliches Business auf die Lösungen, die sie vorgesetzt bekommen haben, ausrichten müssen. In der öffentlichen Verwaltung, ne, arbeiten die Leute mit einer Software-Version von der E-Akte und 3 Wochen später wird die Version erhöht, aber bestimmte Features fehlen plötzlich. In privaten Unternehmen ist das genauso. Ne? Lange Jahre habe ich ein Ticketsystem halt verwendet, was aufgrund unseres Status für uns immer wieder weiterentwickelt worden ist, aber irgendwann war dieser Status weg und dann wurde die Software nicht mehr weiterentwickelt und dann fehlten mir Dinge, die ich gerne in diesem Ticketsystem drin gehabt hätte. So, und so haben sich Menschen angepasst an das, was sie halt haben. Das ist eine fundamental andere Denkweise, als KI uns letztendlich jetzt abverlangt. Denn KI ist ein Baukasten, mehr oder weniger. Einzelne KI-Lösungen sind ein Baukasten, aber auch in der Gesamtheit aller verschiedenen KI-Modelle und KI-Tools ergibt sich daraus ein gigantröser Baukasten. Und Baukästen, naja, sind das, was der Name sagt, sind Gebilde, in denen ich verschiedene Bestandteile herausnehmen kann und zu etwas Neuem zusammensetzen kann. Das heißt also, wenn ich verlernt habe, mit Lego zu spielen, jetzt mal ganz plakativ, dann werde ich mit so einem Lego-Set beziehungsweise mit einer Kiste voller Legos auch nicht viel anfangen können. Und daran scheitert es auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite scheitert es ganz oft daran, dass man vielleicht auch von der Unternehmensführung nicht bereit ist, den Mitarbeitenden entsprechende Verantwortung und Macht in die Hand zu geben. Denn, muss man ganz klar sagen, eine Plus-Lizenz oder gar eine Pro-Lizenz von ChatGPT, oder da rede ich jetzt noch nicht mal von extra für das Unternehmen geschriebener KI-Software, sondern halt jetzt den Standardfall ChatGPT in der Plus- oder Pro-Version oder in der Teams-Version, erfordert, dass die Leute damit verantwortungsvoll umgehen, aber dass sich die Führung des Unternehmens auch gefallen ist, wenn von dort aus Wege gefunden werden, wie man bestimmte Dinge im Betrieb einfach effektiver gestalten kann. Schauen wir uns ganz kurz an, wie so ein Betrieb funktioniert, egal ob privat oder öffentlich. Dann sehen wir vor uns, beziehungsweise ich sehe da Zahnräder. Aber wie greifen denn diese Zahnräder ineinander? Und greifen sie überhaupt ineinander? In den allermeisten Fällen greifen diese Zahnräder nicht ineinander, weil das würde bedeuten, dass wir fertige digitale Prozesse haben, die von A nach B einfach durchlaufen. Haben wir aber in den meisten Fällen nicht, sondern wir haben Zahnräder, die auf einer Wand angebracht sind, die sich vielleicht auch drehen von alleine, aber die nicht ineinander greifen. Was lässt denn dann trotzdem ein Endergebnis entstehen, wenn die Prozesse nicht ineinander greifen? Naja, das ist der Klebstoff. Das Schmiermittel, das verbindende Element ist der Mensch in den meisten Fällen. So, das heißt, meine Philosophie, meine Herangehensweise ist, dass ich sage, ich möchte auf der einen Seite die Mitarbeitenden in meinem Unternehmen dahin bringen, dass sie mehr ausprobieren, dass sie weg von dem Gedanken kommen, hier, wir bekommen was vorgesetzt und müssen uns jetzt damit irgendwie arrangieren. Wir bekommen etwas vorgesetzt, das ist jetzt der heilige Gral, das müssten wir jetzt alle nutzen. Sondern eher hin, okay, wir sind doch diejenigen, nicht die Führungskräfte, wir sind diejenigen, die die Zahnräder miteinander verbinden, die erst den Betrieb ans Laufen bringen. Also, was sind unsere Ideen, die vorhandenen KI-Tools so einzusetzen, um Abkürzungen zu gehen? Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir, die Zahnräder zu verbinden, aber ohne den Hassel, den wir vielleicht sonst an der Stelle immer mit unseren Themen halt haben? Ich fange da immer ganz gerne an zu schwimmen, weil mir dann konkrete Beispiele halt fehlen, weil die auch sehr mannigfaltig halt sein können. Na, aber das ist letztendlich so die Sache. Wie gesagt, wenn da halt Bereitschaft fehlt von den Mitarbeitern, da komme ich zur Frage zurück, entsprechende Lösungen für sich zu adaptieren, dann deswegen, weil man ihn jahrelang anerzogen hat, dass sie Dinge vorgesetzt bekommen. Und sie dann heranzuführen, dass sie Lösungen einsetzen und ihre eigenen Wege daran finden, hat sehr viel mit Empowerment zu tun, sehr viel mit Kontrolle abgeben von der Führungsebene her. Aber und vor allem, was steckt denn dahinter? Da steckt hinter Fehlertoleranz. Wenn tatsächlich nämlich dann jemand sich eine tolle Lösung überlegt und aus Versehen irgendeinen Datensatz teilt mit der KI, der nicht geteilt hätte werden sollen, dann darf aber auch nicht die Keule durch die Reihen gehen, sondern es muss Fehlertoleranz bewiesen werden. Wenn etwas, ein nicht perfektes Ergebnis produziert wird, wenn da Fehler drin sind, wenn es irgendwie noch nicht ganz 100% ist, dann muss Fehlertoleranz da sein. Wenn dann jemand sagt, nee, also entweder setzen wir hier KI ein, das ist dann 100%, die 100% Lösung, oder wir lassen es ganz, ist das der Tod von jeder Innovation. Kann ich nur von abraten, wer so eine Stimme dann, oder wer seine Stimme erhebt und sowas sagt, der muss aus so einem Prozess sofort rausgenommen werden, weil er trainiert die anderen, jetzt gar nicht erst zu probieren. Denn wenn wir mit so einer 100% Anspruchshaltung da dran gehen, dann bewegen wir uns einfach mal gar nicht. So, das heißt, es ist ein langer Weg. Gerade für alteingesessene Unternehmen, gerade für starre Hierarchien, gerade für, so haben wir das schon immer gemacht, von dieser Denke wegzukommen. Und manche kommen von dieser Denke niemals weg. Hin zu, okay, wir geben den, auf kontrollierte Art und Weise natürlich, wir geben den einzelnen Mitarbeitenden so viel Macht mit den KI-Tools, die wir einführen, dass sie ihre eigenen Probleme lösen können und gleichzeitig investieren wir in deren Problemlösungskompetenzen. Das ist so für mich ein Weg, wenn man den beschreitet, dann wird man lange Zeit, glaube ich, keine großartigen Ergebnisse sehen. Aber wenn erst einmal lang genug die Mitarbeitenden so trainiert worden sind, dann wird ganz schnell klar, dass man sich hier eben nicht verzettelt hat.
Du hast in der letzten Podcast-Episode über WO3 gesprochen und was man damit alles möglich ist. Jetzt werden wir gefragt. Wir haben das auch im Marketing ausprobiert und finden es krass, haben aber auch Bedenken, Dinge zu veröffentlichen, die echt aussehen, aber nicht echt sind.
Ja, WO3. Ich habe tatsächlich Geld in die Hand genommen, habe ich, glaube ich, bei dem letzten Mal erzählt. Ich habe 139 € war ein Angebot bezahlt, um dann Flow und WO3, also Flow ist diese Software, mit der man das Modell WO3 dann steuert, dann benutzen zu können. WO3 existiert auch über Gemini direkt. Aber ich will es jetzt nicht komplizierter machen, als es ist. Also, und das habe ich bezahlt und habe damit auch halt ein paar erste Videos generiert und bin eigentlich ziemlich begeistert davon. Und neulich bin ich auf LinkedIn, immer gerne folgen, über eine Diskussion gestolpert. Da ging es darum, dass jetzt die erste Nachrichtensendung, ich glaube, das war Welt, hier Welt TV, also auch ganz hochgradiger Journalismus, jetzt anfängt, einen KI-Moderator einzusetzen, um die Nachrichten zu verlesen. Und aus meiner Perspektive gibt es keinen rationalen Grund, warum man das tun sollte. Warum sollte man einen täuschend echt wirkenden Avatar einsetzen, um die Nachrichten verlesen zu lassen? Was ist die Motivation dahinter? Habe ich mich gefragt. Und das habe ich genau unter dann in diesem Beitrag geschrieben als Kommentar. Kann man auch jetzt noch finden. Und daraufhin bekam ich natürlich von demjenigen, der den, glaube ich, den Post geschrieben hat, eine Antwort darunter. Nämlich, da lautete, ja Moment, die Vorteile sind immer ganz klar auf der Hand. Man braucht kein teures Studio. Man muss keine Menschen bezahlen, die halt sich um das Licht kümmern, die Technik kümmern. Der Moderator oder die Moderatorin, der Avatar ist immer verfügbar. Keine Urlaubszeiten. Also sprich, eine krasse Kosteneinsparung. Und was ich dann immer schreiben würde, ich habe es in dem Moment nicht getan, weil ich die Diskussion gerade ein bisschen müßig finde, ist dann mein Kommentar darunter oder meine Antwort ist, das ist kein Argument. Denn KI, und das habe ich glaube ich schon hier auch oft gesagt, KI wird eingestuft als eine Massenverwirrungsmaschine. Deswegen sagt der EU AI Act auch, dass jegliche Avatare immer dann, wenn das Potenzial besteht, Menschen durch den Auftritt einer KI zu verwirren, man es eigentlich kennzeichnen sollte. Aber warum ist es relevant, das zu kennzeichnen? Naja, weil sonst wir gegebenenfalls getäuscht werden durch ein KI-Modell, was Nachrichten vorträgt, die gar nicht so existieren. Fake News. Und wir total, ich weiß noch, kurze Anekdote aus meiner Kindheit. Ich habe mal eine Werbung gesehen auf Sat.1 und das war eine Werbung für den Film Der Rote Oktober mit Sean Connery. Und da geht es darum, dass ein russisches Atom-U-Boot eine Atomrakete abschießen will, glaube ich, keine Ahnung. Und das hat mich als Kind so, also weil dieser Spot für diesen Film so aufgemacht war wie eine Nachrichtensendung. Und ich weiß noch, wie ich dann hochgegangen bin zu meiner Mutter, die saß am Computer, und hab sie gefragt, ob wir jetzt alle sterben werden. Weil mir halt diese Werbung, respektive halt diese Nachrichtensendung, glasklar vermittelt hat, dass da ein russisches Atom-U-Boot gerade auf Europa zuhält und demnächst halt seine Raketen abschießen wird und wir alle sterben werden. Mir war das nicht klar. Jetzt kann man sagen, okay, ich war ja noch Kind. Wie putzig, der kleine doofe Stefan. Aber wenn wir KI einsetzen, um Nachrichtensendungen zu produzieren, dann mag das eine gigantische Kosteneinsparung sein. Aber wenn wir letztendlich, natürlich kann man Fake News auch von Menschen vorlesen lassen, aber wenn wir den Bezug halt komplett zur Realität verlieren, ist meines Erachtens auch das, ist die Tür auch nochmal offener, um generell die Menschen halt über bestimmte Dinge einfach zu täuschen. Denn wo hört das dann auf? Jetzt haben wir schon unseren Moderator oder unsere Moderatorin ersetzt. Naja, da müssen wir vielleicht bei der beim Verlesen der Nachrichten jetzt auch nicht mehr ganz so drauf achten. Man kann lange Zeit, man kann darüber sehr viel reden, es gibt Pro und Contra. Ich sage, ich bin eigentlich dafür, in der EU ein komplettes Verbot von menschlich wirkenden Avataren einzusetzen. Ich bin dafür. Ich finde, realistische Abbildungen von Menschen via KI sollten verboten werden. Weil, wenn man mal genau drüber nachdenkt, außer Kosteneinsparung, um Menschen zu ersetzen, es sonst keine rationalen Motive gibt. Es gibt genug Moderatorinnen und Moderatoren, die im Fernsehen Nachrichten moderieren könnten. Es gibt keinen Engpass. Ich habe also nicht viel zu viele Nachrichten von viel zu wenigen Moderatoren. Und deswegen muss ich jetzt auf Technik setzen. Nein, es ist immer nur was mit Kosten zu tun. Und das ist für mich aber einfach kein ausschlaggebendes Argument, um den Verlust von Authentizität zu rechtfertigen, den man dadurch erleidet. Was das jetzt im Umkehrschluss auf die Frage halt bedeutet, ganz ehrlich, probieren Sie es ruhig in Ihrem Marketing halt weiter aus. Wenn Sie sich damit gut fühlen, wenn Sie es verargumentieren können, dann tun Sie es. Ich stelle bei mir fest im Marketing, es fühlt sich einfach nicht gut an. Ich kann damit tolle Werbungen generieren, jetzt für mich selbst, die so einfach nicht möglich gewesen wären für das Geld. Aber ich merke, tief in mir drin ist etwas, was sagt, nein, das ist nicht echt. Ich lasse das. Das ist nicht authentisch. Nein, nee. Irgendwas geht da in mir halt dann nicht d'accord. Muss jeder, glaube ich, selber zu einem Ergebnis kommen.
Ich habe über das nachgedacht, was du erzählt hast.
Jetzt bin ich gespannt.
Letztendlich ist es wie in diesem Podcast. Das Ganze hier wäre weit weniger spaßig, wenn wir nicht in einer Co-Abhängigkeit stecken würden.
Naja, das heißt im Umkehrschluss, ich liebe Umkehrschlüsse, dass KI erst ihren Nutzen richtig entfalten kann, wenn wir diese Technologie möglichst nahe an uns Menschen heranlassen. Und andersherum braucht KI bzw. die Unternehmen im Hintergrund brauchen uns, damit sie überhaupt zeigen können, dass diese Technologie wirtschaftlichen Benefit leisten kann. Also indem ich KI verwende, kann ich das, was ich als einzelne Person, sagen wir mal als Freelancer, überhaupt umsetzen kann, verdreifachen, vervierfachen, vielleicht sogar noch mehr. Und das heißt, die Unternehmen brauchen dann auch so Leute wie mich, um einfach zu zeigen, welchen wirtschaftlichen Benefit die Technologie tatsächlich haben kann und wie sie halt ein Bruttosozialprodukt eines Staates beeinflussen kann. Das kann Oma Ursel jetzt mal ganz despektierlich, die eine Weihnachtskarte damit generiert, kann das an der Stelle halt nicht. Es braucht Unternehmende, die damit halt quasi das Zehnfache vielleicht sogar irgendwann halt umsetzen von dem, ja, was sie bislang halt umgesetzt haben.
Ich fühle mich dir schon sehr nah.
Du bist eine dumme Nuss, das mal zum Ersten. Und zum Zweiten, diese Nähe bringt natürlich auch Risiken. Und die wir aktuell gar nicht abschätzen können. Also diese Co-Abhängigkeit, ne? KI hängt von Menschen ab, Menschen hängen aber auch von KI ab, die birgt Risiken und die können wir aktuell noch gar nicht abschätzen. Das werden wir erst so in den nächsten Monaten, Jahren tatsächlich abschätzen können. Aber ich würde ganz gerne noch zum Schluss das Ganze hier zusammenfassen. Ich glaube, das wird schon eine etwas längere Episode hier. Kommen wir nochmal zu den einzelnen Fragen. Da hatten wir zum Beginn das Thema mit Vibe-Coding. Also unbedingt anfangen, finde ich super, wenn sich Enthusiasten da zusammentun und einfach mal loslegen. Ausprobieren ist der beste Weg. Aber dann, wenn diese Lösungen dann auch ein bisschen professioneller werden sollen, bitte holen Sie sich Hilfe ins Haus von jemandem wie mir zum Beispiel, der Vibe-Coding an der Stelle halt macht und der weiß, worauf es ankommt, sodass man auch Lösungen produziert, die einerseits sicher sind, die verlässlich sind, aber die auch wachsen können. Und das ist nämlich über Vibe-Coding gar nicht mal so einfach. Dann hatten wir über die Integration von KI gesprochen. Da immer wieder, ich habe das Gefühl, ich erzähle in jeder Episode das Gleiche, stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeitenden anfangen auszuprobieren. Geben Sie diesen Mitarbeitenden KI-Tools in die Hand, in deren Verantwortung, die auch was können, also sowohl die Mitarbeitenden als auch die KI-Modelle, und Lassen Sie sie ausprobieren. Lassen Sie Ihre eigenen Lösungen konzipieren und seien Sie vor allem fehlerresistent. Denn es werden Fehler passieren, größere wie kleinere. Und wenn dann halt die Keule durch das Unternehmen geht, wird sich jeder sofort merken, ne, ich warte lieber, bis uns hier eine passende Lösung vorgesetzt wird. Und das funktioniert aber nicht mehr. Naja, und dann hatten wir noch zum Schluss das Thema VIO 3, respektive KI-Modelle, die Menschen nachstellen können. Muss jetzt endlich jeder mit sich selbst vereinbaren. Ich bin der Meinung, es gibt keinen rationalen Grund, warum man in der EU, warum es erlaubt sein sollte, Videos zu generieren, Nachrichtensendungen zu generieren mit KI-Avataren, da wir einfach keinen Engpass haben. Ja, die Sachen sind teuer zu produzieren, aber dann gucken wir lieber, dass wir die Produktionstechniken ein bisschen senken, als dass wir jetzt hier Menschen kompletter durch KI-Avatare ersetzen, weil die einfach bequemer sind. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig in Worte fassen, aber das ist so eine anti-humanistische Denkweise, die ich persönlich gar nicht für gut halte. Das war's mit dieser Episode. Digit. Wenn jemand hier seine Frage zum praktischen Einsatz von KI in Unternehmen oder Verwaltungen stellen möchte, wie kann sie oder er uns am besten erreichen?
Das ist ganz einfach. In den Shownotes finden Sie einen Link zu unserem Frageformular. Einfach da eingeben und in einer der nächsten Episoden antworten wir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, freuen wir uns über 5 Sterne überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie neugierig und bis bald.